Der heutige Predigtext ist das 10. Gebot aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 17. Wir lesen aber für den Zusammenhang die ganzen 17 Verse des 20. Kapitels, damit wir alle Gebote noch einmal hören, weil sie haben sehr viel auch mit dem 10. Gebot zu tun. 2. Mose, Kapitel 20, Verse 1 bis 17. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch kein Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben, meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu Nichtigem gebrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem gebraucht. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde, der bei dir innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht und das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Das ist das 10. Gebot. Du sollst nicht etwas begehren, das deinem Nächsten gehört. Was denkt ihr? Wie würde wohl die Bibel aussehen, wenn Gott uns nur 9 Gebote gegeben hätte? Die ersten 9. Wie würde unsere Religion aussehen, wenn wir das 10. Gebot nicht bekommen hätten? Ich meine mit dem 10. Gebot dann nicht nur das Verbot, auf jemanden neidisch zu sein. Damit wäre nämlich nicht gesagt, was Gott mit dem Gebot tatsächlich meint. Ich glaube, wenn wir nur die ersten 9 Gebote bekommen hätten, dann wäre das Christentum eine recht bequeme Religion. Ich behaupte, wir könnten alle anderen 9 Gebote auf eine Weise halten, dass es von außen so aussieht, als hätten wir sie wirklich gehalten. Wir können Gott allein anbeten, indem wir äußerlich eine Religion praktizieren, die sich allein auf ihn richtet. Wir könnten ihn ohne Götterbilder anbeten. Wir könnten seinen Namen nur ehrerbietig aussprechen. Wir könnten jeden Sabbat Gottesdienste veranstalten und auf jede Arbeit verzichten. Wir könnten niemanden ermorden, unsere Eltern mit allem Nötigen versorgen und sie so ehren. Wir könnten unseren Ehepartner nicht betrügen mit jemand anderem. Wir könnten nicht stehlen und keine falschen Zeugenaussagen machen. Das könnten wir. Und wir könnten dann mit uns selbst zufrieden sein, so mit unserer Glaubenspraxis und mit unserer Religion. Und wir könnten denken, ich habe das mit dem Christenleben eigentlich recht gut im Griff. So wie der junge Mann, der Jesus fragte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus ihm dann sagte, halte die Gebote. Und er hatte doch das Gefühl, er hätte das recht gut im Griff gehabt. Das habe ich alles getan, von Jugend auf. Ich habe das gehalten. Und so kann doch Gott mit mir eigentlich zufrieden sein. Das könnten wir so von außen gesehen mit den ersten 9 Geboten tun. Aber Gott gab uns das 10. Gebot. Und wenn wir so auf diese Weise nach den ersten 9 Geboten leben würden, dann würden wir uns selbst betrügen. Wir würden uns betrügen, weil wir nicht daran denken, dass Gott vor allem daran interessiert ist, was in unserem Herzen passiert. Erst das 10. Gebot macht uns deutlich, was unser Problem mit dem Gehorsam Gott gegenüber eigentlich ist. Es zeigt uns, was das Problem mit unserem Herzen ist. Und wenn ihr zurückdenkt an die Schriftlesung, an diesen jungen Mann, dem Jesus dann gesagt hat, was ihm noch fehlt, dass er alles weggeben muss, was er hat, und dann ihm nachfolgen soll, da hat er ihm gezeigt, was das Problem mit seinem Herzen ist. Er hat ihm eigentlich gesagt, du hast das 10. Gebot vergessen. Das 10. Gebot hilft uns zu erkennen, wie sehr wir Erlösung brauchen. Kein anderes Gebot der Gebote vorher zeigt uns so deutlich, wie hilflos wir sind, wie das 10. Gebot. Wenn es sagt, du sollst keine falschen Wünsche im Herzen haben. Das ist das, was das 10. Gebot eigentlich sagt, oder nicht? Du sollst keine falschen Wünsche in deinem Herzen haben. Kein falsches Begehren in deinem Herzen haben. Wenn wir das hören und wissen, dass Gott auch darin nicht auf unseren Gehorsam verzichten wird, dann erkennen wir, ich bin verloren. Und wir müssen fragen, wie schaffe ich das, wirklich nichts zu begehren, das Gott mir nicht gegeben hat? Wie schaffe ich das? Lass uns damit beginnen, indem wir fragen, was das Gebot von uns im positiven Sinn verlangt. Was ist das eigentliche Ziel des Gebotes? Kein Gebot der 10 Gebote wird ja genügend gehalten, wenn wir einfach das Falsche nicht tun. Das 10. Gebot sagt uns, wir sollen zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wir sollen zufrieden und dankbar sein mit dem, was wir haben. Das wird uns im Neuen Testament vielfach bestätigt. Zum Beispiel 1. Timotheus 6, Vers 6. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Genügsamkeit. Hebräer 13, Vers 5. begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen noch verlassen. Für uns Christen ist die Zufriedenheit, das ist das Ziel des Gebotes, für uns Christen ist die Zufriedenheit nicht eine geistliche Übung, mit der wir Gott günstig stimmen. Ebenso wenig suchen wir Zufriedenheit, etwa so wie die Stoiker oder wie Hindus oder Buddhisten, die ein Gefühl der Zufriedenheit suchen in sich und dass sie dann in sich selbst ruhen können, so etwas. Also mehr eine Art Gefühl oder Empfindung des Zufriedenseins. Ich bin mir selbst genug, ich kann in mir selbst ruhen. Das ist nicht christliche Zufriedenheit. Christliche Zufriedenheit ist nicht ein Gefühl, das in uns wohnt, so wie eine Art innerer Friede, der von der Welt abgewandt ist. Nein, die christliche Zufriedenheit ist eine dankbare Lebenshaltung. Eine dankbare Lebenshaltung, die Gott, dem Geber alles Guten, zugewandt ist. Es ist auch, die christliche Zufriedenheit ist eine Beziehungssache. Sie ist in Dankbarkeit Gott zugewandt. Die christliche Zufriedenheit sieht die Güte Gottes, die weit über die Versorgung mit dem täglich Notwendigen hinausgeht. Gott beschenkt uns mit weit mehr, als wir gerade unbedingt brauchen. Der zufriedene Christ sieht, dass er viel reicher beschenkt ist, als er es sich selber ausdenken oder auch einrichten könnte. Und dass er viel besser behandelt wird, als er es jemals verdient hätte. Unsere Zufriedenheit entsteht aus der Dankbarkeit für Gottes Gnade und Fürsorge. Wir haben als Gottes Kinder den Beweis seiner Liebe in Christus erkannt, der uns durch seine Selbsthingabe in die Gemeinschaft mit dem Vater gebracht hat. Haben wir gerade wieder gesehen in seinem Mahl, das er uns gegeben hat. Wir haben durch ihn ein himmlisches Erbe erhalten, das alle irdischen Reichtümer übersteigt. Wir haben ewiges Leben, wovon wir jetzt schon einen Anteil bekommen haben, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt und uns mit Christus verbindet. Und wir haben dadurch eine Hoffnung, die durch nichts erschüttert werden kann. Durch nichts, was wir auf dieser Welt erleben, kann diese Hoffnung erschüttert werden. Auch nicht durch irdische Mängel. Auch wenn wir irdischen Mangel haben, haben wir immer noch viel mehr, als wir uns ausdenken können und als wir brauchen zum Leben. Und so können wir, wie wir das auch im Studium des Römerbriefes letzte Woche erkannt haben, im Kapitel 5, wir können sogar jubeln und uns rühmen, wenn wir in Bedrängnis sind. Denn wir wissen, er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Oder Hebräer 13, Vers 5 und 6, denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Diese Sicherheit, diese Geborgenheit und diese Hoffnung, davon nährt sich die christliche Zufriedenheit. Die christliche Zufriedenheit nährt sich von der Erkenntnis Gottes und von der kindlichen Beziehung zum himmlischen Vater. In ihm wissen wir uns so geborgen und versorgt, dass wir fest glauben, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche. Und was ich im Moment nicht habe, das brauche ich im Moment auch nicht. Wir können dann mit Paulus sagen, Philipper 4, Vers 11 und folgende: Ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Beachten wir, auf welchem Hintergrund dies geschrieben wurde. Paulus schreibt das, während er im Gefängnis sitzt. Er ist nicht zufrieden, weil er alles hat, was man sich so wünscht, um ein angenehmes Leben zu haben. Im Gegenteil, er ist zufrieden im Herrn, weil er gelernt hat, dass er in ihm alles hat, was er wirklich braucht. Und in diese Richtung weist uns das 10. Gebot. Zu erkennen und zu glauben, dass wir als Gottes Kinder keinen wirklichen Mangel haben. Auch wenn uns unsere eigenen Wünsche und unsere Vorstellungen von dem, was wir besitzen sollten, auch wenn das nicht erfüllt wird. Wir haben alles, was wir als Kinder Gottes brauchen. Wir haben keinen Mangel. Und davon leiten wir nun ab, was die Übertretung des Gebotes ist. Wenn wir das einfach sagen, einfach gesagt, ist die Übertretung des Gebotes das Gegenteil des dankbaren Glaubens an diese umfassende Versorgung Gottes. Zuerst müssen wir etwas anderes noch festhalten. Es ist nicht Sünde, sich Dinge zu wünschen, die ich noch nicht habe. Wir werden immer offene Wünsche haben. Und darunter sind wohl viele Dinge, die völlig legitim und gut sind, auch unter den Wünschen, die uns nicht erfüllt werden. Jemand begehrt, eine gute Ehefrau zu finden, die mit ihm zusammen eine göttliche Ehe führt und dadurch Gott ehrt. Das ist doch ein guter Wunsch. Jemand begehrt eine bessere Arbeitsstelle. An dieser Arbeitsstelle denkt er, er könne seine Gaben dann besser gebrauchen, um damit Gott zu ehren. Oder vielleicht könnte er auch mehr verdienen, um damit Gutes zu tun, um Gottes Reich zu stärken, auch finanziell. Das ist doch ein guter Wunsch, ein gutes Begehren. Jemand wünscht sich und sucht ein neues Auto, ein besseres Auto, das zuverlässiger läuft und das auch sonst den Anforderungen entspricht, die ich daran habe. Vielleicht soll es größer sein, damit er auch andere mitnehmen kann. Das ist doch ein guter Wunsch. Wir wünschen uns, dass unsere Kirche wächst, damit sichtbar wird, dass Gott unter uns wirkt. Und noch mehr Leute da sind, die auch Außenstehende erreichen können und Gott anbeten. Das ist ein guter Wunsch, ein gutes Begehren. Wir könnten weiter aufzählen. Schließlich liegt es nicht an der Art der Wünsche, sondern an der Herzenshaltung, die wir dabei haben, wenn wir diese Wünsche und die Begehren haben. Wir können alles begehren, um dadurch Gutes zu wirken. In einer guten Haltung etwas begehren. Wir können aber auch alles in einer unzufriedenen Haltung begehren, nur um das zu haben, was Gott einem anderen gegeben hat, aber nicht uns. Jakobus lehrt uns, dass wir unser Begehren Gott im Gebet sagen sollen. Wir sollen, was wir uns wünschen, Was wir denken, das fehlt uns, das sollen wir zu Gott bringen. Und er lehrt uns auch, wann unser Begehren sündig ist und wann wir damit eben das 10. Gebot übertreten. Jakobus 4, Verse 1 bis 3. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das sündige Begehren ist eigentlich das Gegenteil des Glaubens. Der Glaube, der auf Gott in Christus gerichtet ist, schaut auf das, was ich habe, und dankt und preist Gott für seine Güte. Aber das sündige Begehren schaut auf das, was ich haben will und nicht habe. Auf das, was ich denke, dass ich es unbedingt zu meinem Glück brauche. Und ich glaube dabei, gerade das fehlt mir. Das müsste ich haben, was der andere hat. Sonst habe ich nicht genug. Und diese Art von Begehren ist die Wurzel von jeder Sünde. Das wird uns nicht nur dann im großen Maß unzufrieden werden lassen, wenn wir auf diese Art begehren, sondern wird uns dazu bringen, jedes andere Gebot zu übertreten. Eigentlich haben wir das Gebot schon übertreten, wenn wir im Herzen das begehren, was wir nicht sollen. Wie Jesus ja sagt, wenn du eine Frau ansiehst, um sie um mit ihr sexuell zu verkehren, in Gedanken, dann hast du das Gebot bereits übertreten. Bevor ich irgendein Gebot übertrete, übertrete ich das 10. Gebot, indem ich etwas in sündiger Weise begehre, das Gott mir in seiner Weisheit nicht gegeben hat. Erinnert ihr euch, wie der Teufel Adam und Eva verführt hat, wie er sie dazu brachte, das erste Mal zu sündigen? Wie hat er das gemacht? Er hielt ihnen etwas vor Augen, das Gott ihnen nicht gegeben hatte. Und er machte es für sie begehrenswert. Ihr werdet sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Das hat Gott ihnen nicht gegeben, zu sein wie er und dieselbe Erkenntnis wie er zu haben von Gut und Böse. Sie sollten begehren, wie Gott zu sein, wie er zu erkennen. Und die Beschreibung ihrer Übertretung dann ist hier ganz eindeutig im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 6. Die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Zuerst begehren, sie wollte das haben, was ihr nicht gehörte, und dann nahm sie es. Als der Teufel den Herrn in der Wüste versuchte, da ging es auf die genau gleiche Weise zu. Er wollte den Herrn versuchen, Brot zu begehren, das der Vater ihm nicht oder noch nicht gegeben hatte. Er wollte den Herrn versuchen, die Herrschaft über die Welt zu begehren, die er jetzt noch nicht hatte. Er wollte den Herrn versuchen, Gottes wunderbare Bewahrung zu begehren, die er jetzt gar nicht nötig hatte. Es war eine Versuchung, zuerst etwas zu begehren. Es waren nicht schlechte Dinge, die er begehren sollte, sondern einfach das, was er in Gottes weiser Vorsehung zum jetzigen Zeitpunkt nicht hatte. So geht die Versuchung zu begehren jeder Sünde voraus. Kain war neidisch. Er begehrte die Anerkennung bei Gott, die Abel hatte. Und dann tötete er ihn. David sah die Frau Urias und er begehrte sie. Und dann beging er Ehebruch und Mord. Achan begehrte den Mantel aus der Kriegsbeute, dann stahl er ihn. Die Übertretung des 10. Gebotes ist einfach das, etwas unbedingt haben zu wollen, das mir nicht gehört. Es muss nicht etwas sein, das ich überhaupt nicht haben soll. Oft ist es mir einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben. Die Sünde gegen das 10. Gebot ist, etwas haben zu wollen, das mir jetzt nicht gehört. Das sündige Begehren sagt, ich will es haben, ich muss es haben, sonst kann ich nicht glücklich sein. Oder etwas mehr geistlich maskiert, könnte man sagen, ich muss das haben, damit ich ein guter Christ sein kann und Gott richtig dienen kann. Sonst geht das nicht. Die Sünde dabei ist, dass man Gott misstraut. Dass man ihm nicht zutraut, dass er uns genau das gibt, was für uns gut ist zum jetzigen Zeitpunkt. Und damit ist die Sünde gegen das 10. Gebot auch Abgötterei, Götzendienst. Das schreibt Paulus tatsächlich wörtlich so. Kolosser 3, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Im Herzen sagt der Habsüchtige, der etwas begehrt, was er nicht haben soll, der sagt zu Gott eigentlich, natürlich würden wir das nicht so aussprechen, aber eigentlich sagt er, du sorgst nicht gut für mich, ich wüsste es besser, was ich nötig habe, ich will es mir selbst nehmen. Und damit lehnt er Gott als seinen Gott eigentlich ab und wird sich selber zum Gott. Und er wird sich andere Götter suchen. Schließlich werden alle Götzen deshalb gesucht und angebetet, weil sie etwas zu geben versprechen, das man an dem wahren Gott vorbei begehrt. Das 10. Gebot schließt die Gebote damit ab, dass es auf unser Herz blicken lässt. Es offenbart unser Herz. Da, wo nicht der äußerlich sichtbare, sondern der wahre Gottesdienst stattfindet in unserem Herzen, da lässt das 10. Gebot hinblicken, offenbart die Wahrheit, was in unserem Herzen ist. Und damit führt es wieder zum 1. Gebot. Du sollst keine anderen Götter, sondern den dreieinigen Gott allein begehren und lieben. Du sollst begehren, ihm allein Ehre zu machen und seinen Namen zu seiner Verherrlichung zu gebrauchen. Und aus diesem guten Begehren heraus werden wir dann wünschen oder begehren, alle anderen Gebote zu halten. Schließlich werden wir das 10. Gebot halten, indem wir erkennen, dass wir die Hilfe Christi brauchen, um nicht auf sündige Weise zu begehren. Wir haben das sicher jetzt gemerkt, festgestellt, dass wir die falschen Wünsche in unserem Herzen nicht einfach abstellen können. Wenn das Gebot sagt, du sollst nicht begehren, und ich sage, was kann ich da jetzt machen? Das ist doch einfach da. Meine Wünsche, das, was ich will, was ich haben will, das kommt über mich. Das kann ich nicht einfach abstellen. Wir sollen das erkennen und sollen das Gott bekennen und dann von Neuem auf Christus schauen und ihm für seine Hilfe vertrauen. Er ist der Einzige, der der Versuchung zu jedem falschen Begehren widerstand. Als der Teufel ihn dazu versuchte, zu begehren, da antwortete er immer gleich: Es steht geschrieben. Er hat das getan. Er konnte das. Der Versuchung zum Begehren widerstehen. Christus wohnt in uns. Und darum haben wir alles. Es fehlt uns nichts. Wir müssen uns selber predigen. Wir müssen uns predigen: Es ist ein Irrtum, dass ich etwas nicht habe, das ich dringend benötigen würde. Und wir können uns auch ein anderes Wort des Herrn vorhalten. Der Herr hat gesagt: Geben ist seliger als nehmen. Und das gilt nicht nur für das Äußere, sondern zuerst für unsere Herzenshaltung. Es wird uns helfen, nicht der Sünde der Begehrlichkeit zu verfallen, wenn wir uns darin üben, anderen das Gute zu wünschen und es ihnen geben zu wollen. Die Sorge um das Wohl des anderen lässt mich wegkommen von der übermäßigen Sorge um mein eigenes Wohl. Wenn ich auf mich selber schauen will, dann sollte ich lernen, wie Paulus in mein Leben hineinzuschauen. Er, der über die Güter, die er früher begehrte, und die Güter, denen er nachjagte, über diese Güter schrieb er, Philipper 3, 7, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Er begehrte, Christus mehr und mehr zu erkennen. Und das hat er auch bekommen. Das ist etwas, was wir immer begehren dürfen und was wir auch immer bekommen werden, dass wir Christus mehr und mehr erkennen. Und er hilft uns dabei, dass wir ihn erkennen, sodass wir, wie er, Paulus, unseren Blick weg von unseren scheinbaren Mängeln und hin auf ihn richten und fixieren, von dem Paulus schreibt. Versucht euch mal diesen Reichtum, den Paulus hier beschreibt, vor Augen zu halten. Das ist, ich wollte das zuerst kürzer lesen, aber man kann das eigentlich nicht etwas rausnehmen. Es ist ein Satz im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 14. Paulus hat sich so fast überschlagen darin, all die Reichtümer Christi aufzuzählen, dass er in einem Satz weitergegangen ist, bis der Punkt dann am Ende vom Vers 14 kommt. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er auf uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in sich selbst für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Also, wir haben sicher nicht beim einmaligen Lesen dieses Abschnittes alles aufnehmen können, was Gott uns geschenkt hat durch Christus und dadurch, dass er den Heiligen Geist in uns gegeben hat. Macht das mal euch zur Aufgabe, dass ihr das in dieser kommenden Woche studiert, diesen Abschnitt, und dann werdet ihr merken, wenn wir das aufnehmen und erkennen, dann werden wir wegkommen davon, über das nachzudenken, was uns fehlt, was wir nicht haben, was der andere hat, und das begehren. Wenn wir das alles aufgenommen und erkannt haben und dann immer noch den Eindruck haben, dass uns noch etwas fehlt, dann dürfen wir wieder mit Paulus uns fragen, mit Römer 8, Vers 32, und damit ende ich: Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Amen.